2.
Wissenschaft, Deres 2.
Die Nobelpreise in Physik, Chemie und Medizin, Cuvée 2012. In der heutigen Sendung schauen wir nochmals zurück auf die nobelpreiswürdigen Erkenntnisse und die preisgekrönten Häupter. Durch die Sendung begleitet sie Christian Heuss. Es war wieder wie jedes Jahr. Punkt 11:30 am Montag öffnete sich die schwere Holztür und der Ausschuss des Nobelpreiskomitees in Medizin betrat den ehrwürdigen Saal der Nobelversammlung am Karolinska-Institut in Stockholm. Übertragen im Internet in die ganze Welt verkündete Göran Hansson die Preisträger in Physiologie oder Medizin auch auf Deutsch.
Die Nobelversammlung am Karolinska-Institut hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin des Jahres 2012 gemeinsam an John B. Gurdon und Shinya Yamanaka für ihre Entdeckung der Umprogrammierung reifer Zellen in Pluripotenz zu verleihen.
Die Ausgezeichneten, der Brite John Gurdon und der Japaner Shinya Yamanaka, sind Pioniere im Bereich der Stammzellforschung. Dank ihren Experimenten können reife Körperzellen heute in sogenannte Alleskönnerzellen zurückverwandelt werden. Eine der ganz hoffnungsvollen Grundlagen für die regenerative Medizin. Beide Forscher stehen noch aktiv im Labor. Bei Yamanaka ist das bei seinen 51 Jahren keine große Überraschung. John Gurdon hingegen ist bereits 79 und kann das Forschen offenbar nicht lassen. Er war dann auch mit Experimenten beschäftigt, als er am Montag von seiner Auszeichnung erfahren hat. Gurdon ist ein Wissenschaftler mit langem Atem und den brauchte er offenbar schon oft. Das zeigt Katharina Boxler in einem Porträt über den ungewöhnlichen Ausdauerwissenschaftler.
Es ist dies nicht nur die Geschichte eines Nobelpreisträgers, es ist auch die Geschichte eines Schulversagers. Als John Gurdon, 15-jährig am traditionsreichen Eton College, erstmals mit Naturwissenschaft in Kontakt kommt, weiß er, das ist mein Ding. Doch sein Lehrer sieht das anders. Gurdon erinnert sich.
The schoolmaster wrote this report. The main gist of it was that this was a completely ridiculous idea.
In der Semesterbeurteilung ist zu lesen, John Gurdons Idee, Wissenschaftler zu werden, sei lächerlich, denn der Schüler arbeite mangelhaft, er höre nicht zu, sei eigensinnig und daher jegliche Fortsetzung des wissenschaftlichen Unterrichts eine Zeitverschwendung.
Total waste of time. So that completely terminated my science at school.
John Gurdon erhält die schlechteste Biologienote des Jahrgangs und Naturwissenschaft wird fortan aus seinem Stundenplan gestrichen. Doch sein Talent geht nicht verloren. Nur gerade 14 Jahre nach dieser vernichtenden Bewertung veröffentlicht der 29-jährige John Gurdon jene Entdeckung, für die er jetzt mit dem Nobelpreis belohnt wird. Gurdon ist es gelungen, das erste Tier, einen Frosch, zu klonen. Dazu getrieben hat ihn die Frage, ob jede erwachsene, spezialisierte Zelle das volle genetische Programm enthält, das sie zumindest theoretisch befähigt, auch alle anderen Zelltypen auszubilden. Die Antwort ist ja.
In the 1950s we really didn't know whether all your different cells have the same genes or they don't. And the outcome was that they do.
John Gurdon setzt den Zellkern einer Froschdarmzelle in eine entkernte Eizelle und daraus entwickelt sich eine genetisch identische Kaulquappe. Gurdon zeigt, eine bereits spezialisierte, erwachsene Körperzelle kann sich in einen Urzustand zurückverwandeln und sich danach wieder zu einem kompletten Lebewesen entwickeln. Damit stößt Gurdon ein Dogma um. Das Dogma nämlich, wonach die Zellspezialisierung eine Einbahnstraße ist. Entsprechend groß ist die Skepsis der Fachwelt, sagt der Basler Stammzellexperte Alois Gratwohl.
Die Idee war damals noch nicht reif. Und zweitens haben viele geglaubt, er hat da irgendeinen Trick angewandt. Es gab ja noch keine Gentechnologie. Man konnte nicht nachweisen, dass der Frosch, der rausgewachsen ist, wirklich von dieser Darmzelle abstammt. Und deshalb fehlte ihm das Beweismittel, dass er wirklich etwas Neues geschaffen hat.
Bis in die 70er Jahre hinein wird Gurdons Entdeckung angezweifelt. Jetzt erhält er als erster Klonexperte einen Nobelpreis.
Für mich beeindruckend ist, dass das Nobelkomitee quasi John Gurdon ausgegraben hat, seine Arbeit wiederentdeckt hat, weil die wurde zumindest in meinem Denken extrem lange ignoriert. Also ich habe davon gewusst, aber lebte auch mit der Meinung, das war nicht sauber, das ist nicht bewiesen, das ist nicht dokumentiert.
Spätestens mit dem 1996 von schottischen Wissenschaftlern geschaffenen Klonschaf Dolly ist auch medienwirksam sichtbar, dass John Gurdons Erkenntnis stimmt. Aus jeder Körperzelle kann neues Leben entstehen. Welche Faktoren, welche Gene diese zelluläre Rückführung ermöglichen, das findet 2006 Shinya Yamanaka heraus, der zweite mit dem diesjährigen Medizinnobelpreis geehrte Stammzellpionier. Der japanische Mediziner wurde exakt im Jahr von John Gurdons bahnbrechender Publikation geboren und baut auf dessen Erkenntnissen auf. Es sei eine große Ehre, den Nobelpreis zu erhalten und eine noch größere Ehre, dass er diesen mit John Gurdon teilen dürfe.
Tremendous honor to me. Especially I heard that I'm going to share the prize with Dr. John Gurdon. So I feel more honor because I respect him a lot.
Gurdons und Yamanakas Entdeckungen haben das Verständnis für die Entwicklung von Zellen revolutioniert. Sie sind Hoffnungsträger für ganz neue Therapieverfahren, um dereinst beschädigtes Gewebe nach einem Herzinfarkt etwa bei Parkinson oder Rückenmarksverletzungen ersetzen zu können. Doch während zwischen Shinya Yamanakas Entdeckung der sogenannt induzierten, pluripotenten Stammzellen und seiner Nobelpreisauszeichnung lediglich 6 Jahre liegen, musste sich John Gurdon ein halbes Jahrhundert gedulden. Sein erster Kommentar nach der Verkündigung durch das Nobelpreiskomitee war dann auch: Ich habe Glück, dass ich noch lebe.
I'm fortunate, of course, to survive long enough to have this amazing honor.
Gurdon hat also lange genug gelebt, um seine Nobelpreisehrung zu erleben. Und ein bisschen wünschte man sich dies eigentlich auch für Gurdons ehemaligen Biologielehrer, wenn auch aus anderen Gründen.
Der Medizinnobelpreisträger 2012, John Gurdon. Sie hörten den Beitrag von Katharina Boxler. Über Twitter liefen die Spekulationsmühlen am Dienstag heiß. Wird die Entdeckung des Higgs-Teilchen am CERN diesen Sommer mit dem Nobelpreis für Physik bereits dieses Jahr ausgezeichnet? Oder endlich die erst dritte Physikerin? Alles falsch. Der Nobelpreis für Physik geht an den Franzosen Serge Haroche und den Amerikaner David Vineland für ihre Forschungsarbeiten zur Wechselwirkung von Licht und Atomen. Um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, wie dieser Preis zu würdigen ist, habe ich mit Antoine Weiss gesprochen. Er ist Professor für Physik an der Universität Freiburg mit Spezialgebiet Atomphysik und Quantenoptik. Ich bat ihn als erstes um eine Einordnung dieses Forschungsgebiets.
Das Universum enthält Materie und Strahlung. Strahlung, sprich Licht. Das sind die Bausteine des Universums. Und man will die Wechselwirkung zwischen dem Licht und der Materie verstehen, und zwar auf ihrer elementarsten Ebene. Man will also wissen, wie kann Licht mit dieser Materie wechselwirken? Denn wir nehmen die Welt ja wahr über Licht. Licht fällt auf die Objekte und das Licht kommt dann in unser Auge und so nehmen wir die Welt wahr. Und die Arbeit, die jetzt ausgezeichnet worden ist, wirklich eine grundlegende Arbeit, die die beiden Herren seit über 30 Jahren gemacht haben, wobei sie die Wechselwirkung von einzelnen Lichtteilchen, im Fall von Haroche jetzt, mit einzelnen Atomen untersuchen können.
Serge Haroche und David Vineland untersuchen also die Wechselwirkungen von einzelnen Lichtteilchen mit einzelnen Atomen. Wir befinden uns hier also auf der elementarsten Ebene unserer physikalischen Welt. Wie untersuchen die beiden denn solche Wechselwirkungen zwischen Licht und einzelnen Atomen?
Ein gemeinsames zwischen den beiden Arbeiten ist, dass beide sogenannte Fallen benutzen. Das heißt, sie sperren die Teilchen, die sie untersuchen, ein. Bei Dave Vineland werden Atome, geladene Atome, die man Ionen nennt, eingesperrt in einer Falle und bei Roche wird ein einzelnes Lichtteilchen eingesperrt in so eine Falle. Das Problem mit dem Licht ist ja, dass es sehr schnell sich bewegt. In einer Sekunde geht ein Lichtteilchen von der Erde zum Mond. Und wenn man das beobachten will, hat man nicht viel Zeit. Serge Haroche hat eine spezielle Falle gebaut, wo er jedes Lichtteilchen eine Zehntelsekunde lang einsperren kann. Und deshalb kann er eben sehr empfindlich messen.
Mit solchen Teilchenfallen, die Serge Arroche und David Wineland entwickelt haben, halten die beiden Physiker Lichtteilchen oder Atome also für einen kurzen Moment fest. Was können die Physiker nun in dieser kurzen Zeit an diesen Lichtteilchen messen?
Diese Teilchen, das sind ja Quantenteilchen. Quantenteilchen werden jetzt nicht mehr wie normale Objekte in unserer Umgebung durch einen Ort beschrieben, wo sie sind, eine Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen, sondern ein Teilchen kann verschiedene Energien haben. Und wir wissen seit 1900 auch, dass Energie nur in kleinen Paketen vorkommen kann. Energie ist keine kontinuierliche Variable mehr. Und man kann jetzt diese Quantenteilchen, wenn man die eingesperrt hat, zubereiten, dass sie gleichzeitig in verschiedenen Energiezuständen sind. Es gibt das bekannte Beispiel aus der populären Literatur auch über Schrödingers Katze, die gleichzeitig tot und lebendig ist, was natürlich schwer vorstellbar ist. Aber in dieser Quantenwelt, da kann man Teilchen haben, die gleichzeitig wenig Energie und viel Energie haben. Und das haben die beiden Herren eben geschafft, dass die Teilchen so vorzubereiten in sogenannten Quantenüberlagerungszuständen. Und diese Überlagerungen sind das ganz Fragile dran.
Diese hochfragilen Überlagerungszuständen von Quanten stehen also im Forschungsinteresse der beiden Nobelpreisträger. Gibt es denn bereits praktische Anwendungen für die Teilchenfallen, die sie konstruiert haben? Kann man das für irgendetwas tatsächlich gebrauchen?
Ja, Dave Wineland hat immer im Hintergrund Anwendungen gehabt. Dave Wineland arbeitet am NIST, das ist eines der amerikanischen Metrologie-Institute, und seine Anwendungen sind präzisere Atomuhren, mit denen man die Zeit noch besser definieren kann, als wir das heute mit den schon extrem guten Atomuhren können. Und das andere Thema ist Quantencomputer. Ein Thema, was in den kommenden Jahren sicher noch viel zu reden geben wird.
Soweit der Physiker Antoine Weiss von der Universität Freiburg zum Nobelpreis für Physik. Gehen wir doch als nächstes hin und schauen uns eine solche Falle für einzelne Atome und Lichtteilchen mal an. Unser Kollege Ralf Krauter war vor einiger Zeit im Labor von Nobelpreisgewinner Dave Wineland in Boulder in Colorado und konnte dem Meister der Atome direkt über die Schultern schauen.
Der Physiker Didi Leibfried arbeitet seit vielen Jahren in der Forschergruppe um David Wineland. Am US-Institut für Standards und Technologie in Boulder, Colorado, am Fuß der Rocky Mountains gelegen, betreibt er Grundlagenforschung für den Bau eines Quantencomputers. Auf dem Weg ins Labor erklärt er, wie alles begann. Studiert hat Didi Leibfried in München, aber weil ihm die deutschen Fachwörter oft gar nicht mehr einfallen, spricht er lieber Englisch. Der Physiker ist Experte für Laser und kalte Atome.
So as you can hear, it's mostly fans and air conditioning. And the real beauty of these labs are actually our laser beams that you unfortunately can't see in the radio.
Der Anblick ist atemberaubend. In dem abgedunkelten Raum steht ein riesiger Tisch vom Format eines Squash-Courts. Darauf ein Gewirr aus Linsen und Spiegeln. Lüfter kühlen mächtige Laser, die rote, hell- und dunkelgrüne Strahlen im Zickzack über die Platte schießen.
So in this lab we work with aluminum ions, magnesium ions and also beryllium ions. And you need lasers for each of that species.
Der Aufbau der Laser- und Präzisionsoptiken hat Jahre gedauert. Die Forscher um den Nobelpreisträger David Wineland verwenden sie, um Ionen, also elektrisch geladene Atome, einzufangen und zu manipulieren. Sie arbeiten unter anderem mit Aluminium- und Magnesium-Ionen. Didi Leibfried zeigt auf einen Monitor am vorderen Rand des Laserspektakels.
So this is actually a single ion that's trapped in the trap and you can make it.
Der helle Punkt dort ist ein Ion, das sich gerade in unserer Falle befindet. Um es sichtbar zu machen, strahlen wir mit einem Laser darauf. Dadurch beginnt es hell zu leuchten. Es ist, als ob Sie einen Leuchtturm aus großer Ferne betrachten. Seine Struktur können Sie nicht erkennen, aber das Licht, das er aussendet, ist deutlich zu sehen.
Das gefangene Ion befindet sich in einem luftleeren Stahlzylinder. Winzige Elektroden halten es in Position. Laserstrahlen können es anschubsen und zum Leuchten anregen. Die Ionen haben zwei stabile Energieniveaus, die sich mit einem Laserpuls gezielt anregen lassen. Während der Experimente befinden sie sich gleichzeitig ein bisschen in beiden davon. Schrödingers Katze lässt grüßen. Quantenbits, kurz Qubits, heißen solche sowohl als auch Zustände im Fachjargon.
This is a very simple array, but we need a lot of feed-throughs to get all the electronics hooked up. In the long run, you can't do it that way.
Noch können die Forscher nur rund ein Dutzend Atome in ihre Falle laden und manipulieren. Für einen künftigen Quantenrechner bräuchte man möglichst viele Qubits. Ihr Zusammenspiel erlaubt in der Theorie nämlich ultraschnelle Berechnungen. Während ein PC mit 10 Bits jeweils nur eine von 1024 Zahlen verarbeiten kann, könnte ein Quantenrechner mit 10 Qubits all diese 1024 Werte gleichzeitig verarbeiten. Ein Ensemble von 250 Qubits könnte bereits mehr Zahlen gleichzeitig speichern, als es Atome im Universum gibt. Das verspricht enorme Geschwindigkeitsvorteile beim Lösen bestimmter Rechenaufgaben, etwa beim Knacken von Geheimcodes. Nobelpreisträger David Wineland sagt später in seinem Büro:
I think most scientists would say that yes, we've only begun to scrape the surface of what a device might be.
Die meisten Wissenschaftler sind sich einig, dass wir derzeit nur ahnen können, wofür ein Quantencomputer am Ende gut wäre. Wir kennen derzeit nur ein paar Killer-Anwendungen, wie die Faktorisierung großer Zahlen. Aber in der Wissenschaft ist es doch immer so. Wenn es eine neue Technologie gibt, finden sich immer auch neue Anwendungen dafür, an die keiner gedacht hatte. Bei Quantencomputern wird es sicher genauso sein.
Experten schätzen, dass man für einen Quantenrechner, der konventionelle Supercomputer in den Schatten stellt, einige 100 bis 1000 Qubits bräuchte. Doch mehr als ein Dutzend hat bislang noch keiner gezähmt, trotz weltweiter Bemühungen. Das Problem dabei, die sowohl als auch Zustände sind so fragil, dass sie im Nu zerfallen. Viele Jahre galt der Bau eines Quantencomputers deshalb als Hirngespinst. Doch der Quantencomputer-Pionier David Wineland ist überzeugt, es ist machbar und nur noch eine Frage der Zeit.
I would say that it's at least a decade away.
Es wird noch mindestens 10 Jahre dauern, bis Quantencomputer genauso leistungsfähig sind wie klassische Computer. Vielleicht aber nicht viel länger. Ich bin optimistisch, dass es innerhalb von 10 bis 20 Jahren gelingen könnte. Zum Glück bin ich dann in Rente und muss dieses Versprechen nicht mehr einlösen.
Neben gefangenen Ionen, mit denen David Wineland und seine Leute arbeiten, gibt es andere vielversprechende Ansätze. An der Universität Basel zum Beispiel tüfteln die Physikprofessoren Daniel Loss und Dominik Zumbühl an winzigen Halbleiterpunkten, in denen einzelne Elektronen eingesperrt sind. Weil sich diese Strukturen wie künstliche Atome verhalten, taugen sie ebenfalls als Quantenbits, erklärt Dominik Zumbühl.
Das sind Nanostrukturen, die mit Fabrikationsmethoden hergestellt werden, sehr vergleichbar mit den Methoden der Halbleitertechnik und Industrie. Und daher denkt man eigentlich, dass es möglich sein sollte, so ein System zu skalieren. Das heißt, nicht nur ein, zwei, sondern in der Zukunft auch vielleicht 20 oder 50 oder 100 solche Quantenbits realisieren zu können.
Und damit eine kritische Masse, die mit im Vakuum schwebenden Ionen wohl schwer zu schaffen sein wird. Gut möglich, dass die eingesperrten Elektronen den Ionenfallen einmal den Rang ablaufen. Aber noch stecke man in den Kinderschuhen, räumt Dominik Zumbühl ein. Ionendompteure wie David Wineland in Boulder haben derzeit die Nase vorn.
Die Reportage von Ralf Krauter, unter anderem aus dem Labor von Dave Wineland, dem Nobelpreisgewinner in Physik. Und übrig bleibt noch der Nobelpreis in Chemie. Und es wurden, einmal mehr, Erkenntnisse ausgezeichnet, die auch in die Kategorie der Medizin gepasst hätten.
Boom! Do you remember the last time you got really scared?
Erinnern Sie sich, wann Sie zum letzten Mal vor Schrecken zusammengezuckt sind? Mit diesen Worten starteten die Erklärungen zum Nobelpreis für Chemie an Brian Kobilka und Robert Lefkowitz. Sie erhalten den Preis für ihre Forschung zu den sogenannten G-Protein-gekoppelten Rezeptoren. Und genau diese Rezeptoren, diese Oberflächensensoren auf Körperzellen, sind beispielsweise für die Angst- oder die Stressreaktion mitverantwortlich. Robert Lefkowitz wurde bereits in der Vergangenheit als der Godfather, als der große Übervater dieses Forschungsgebiets bezeichnet. Brian Kobilka ist ein Schüler von Lefkowitz und er studiert in den letzten 20 Jahren vor allem die molekulare Struktur, also das Abbild dieser wichtigen hochkomplexen Sensoren des menschlichen Körpers. Einer, der mit Brian Kobilka ganz eng zusammengearbeitet hat, ist Gebhard Schertler. der Leiter des Forschungsbereichs Biologie und Chemie am Paul-Scherrer-Institut in Villingen. Und er ist nun bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Gebhard Schertler. Was kann man sich als Laie zuerst unter einem G-Protein gekoppelten Rezeptor vorstellen, Gebhard Schertler?
Well, diese Rezeptoren sind die Eingangsbewacher der Zellinformationen, die in die Zelle hineingehen, um Prozesse auszulösen. Man kann sie sich vielleicht auch als Haustürklingeln vorstellen.
Ich habe sie vorher als Sensoren bezeichnet. Was für Informationen können denn diese Sensoren verarbeiten?
Sie können Lichtsignale im Auge verarbeiten, Geruch und Hormonsignale. Jede Zelle muss auch ihre chemische Umgebung wahrnehmen.
Also es sind ganz wichtige, es ist eine ganz wichtige Klasse von Sensoren. Das Nobelpreiskomitee hat jetzt zwei Forscher ausgezeichnet, Robert Lefkowitz und Brian Kobilka. Was sind denn die herausragenden Leistungen, die das jetzt zu einem Nobelpreiswürdigen Forschungsgebiet machen?
In Ihrem Fall gibt es drei wichtige Erkenntnisse, die diesen Nobelpreis begründen. Der erste ist wirklich die Identifizierung der genetischen Sequenz und damit der Aminosäurezusammensetzung von einem ligandenbindenden Rezeptor, der wichtig für die Pharmakologie ist, dem Beta-Adrenergen-Rezeptor oder Stresshormon-Rezeptor. Mhm. Diese Information ist allerdings nicht genug, um eine molekulare Maschine zu beschreiben. Dafür braucht man strukturelle Informationen.
Also man muss wissen, wie er aussieht eigentlich.
Ja. Aber ein zweiter Teil aus diesen genetischen frühen Erkenntnissen ist wirklich, dass sie erkannt haben, dass es sich um eine Familie handelt. Sie konnten identifizieren, dass Rhodopsin und der Beta-Adrenerge-Rezeptor...
Also Rhodopsin, das ist der Lichtrezeptor, ja, und der Beta-Adrenerge ist der Stressrezeptor.
Dass diese beiden Rezeptoren, die sehr verschiedene Funktionen haben, miteinander verwandt sind. Und sie haben daraus geschlossen, dass es eine große Familie geben muss von Rezeptoren. Und das war eine große Erkenntnis im Jahr 1986.
Eine große Familie von Rezeptoren. Wir haben es eingangs schon ein bisschen beleuchtet. Wie wichtig ist denn diese Rezeptorklasse für das Funktionieren eines menschlichen Körpers?
Wenn Sie Ihre Umwelt wahrnehmen durch den Sehprozess oder wenn Sie Gerüche wahrnehmen, dann wird das alles über G-Protein gekoppelte Rezeptoren wahrgenommen. Der nächste Bereich ist vielleicht auch unsere Gefühlszustände werden von G-Protein gekoppelten Rezeptoren gesteuert. Wenn wir zum Beispiel den Serotonin-Rezeptor anschauen, der auch der Rezeptor für LSD ist, können Sie sich vorstellen, wie stark diese regulatorischen Effekte im Gehirn auch über diese G-Protein gekoppelten Rezeptoren funktionieren. Dann gibt es viele Hormone, die über diese G-Protein gekoppelten Rezeptoren wirken.
Auffällig ist ja auch, dass etwa die Hälfte aller heute eingesetzten Medikamente direkt oder indirekt auf diese G-Protein gekoppelten Rezeptoren einwirkt. Warum sind diese Rezeptoren so gute Angriffspunkte für Medikamente?
Diese Rezeptoren sitzen in der Zellmembran. Das ist eine Lipidschicht, die jede Zelle umgibt. Und damit sind sie von außen zugänglich, auch für wasserlösliche Substanzen. In der Medikamentenentwicklung ist es schwierig, Substanzen zu erzeugen, die ins Innere der Zelle direkt hineingehen. Deshalb sind diese regulatorischen Rezeptoren an der Oberfläche ein sehr gutes Ziel für die Medikamentenentwicklung.
Brian Kobilka, der hat sich in den letzten 10, 15 Jahren intensivst eben mit dieser Struktur der G-Protein gekoppelten Rezeptoren befasst. Sie sind ebenfalls ein Strukturbiologe, der sich eben auch mit dieser Klasse von Rezeptoren befasst hat, Kristallisierungen macht und das dann analysiert mit verschiedensten Hochtechnologiegeräten. Sie haben ganz eng mit Brian Kobilka zusammengearbeitet. Sie haben ihn quasi auch angeleitet, wie er diese Rezeptoren kristallisieren muss. Was zeichnet Kobilka als Forscher aus?
Brian Kobilka ist ein sehr intensiv arbeitender, ausdauernder Forscher, der auch in der Lage ist, sehr schnell neue Methoden zu erlernen und in sein Forschungsprogramm einzubauen. Er ist auch ein guter Mentor und hat sich ein sehr gutes Team um sich versammelt.
Können Sie noch was zur Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Brian Kobilka sagen?
Also unsere Zusammenarbeit hat auf mehreren Stufen stattgefunden. Zuerst haben wir versucht, zweidimensionale Kristalle von Beta-Adrenergen-Rezeptor zu erzeugen und das hat eigentlich nicht funktioniert. Er kam damals zu mir als Besucher ins Labor und später hat er mich gebeten, ihm zu helfen, nachdem er ganz kleine Kristalle vom Beta-Adrenergen-Rezept erzeugen konnte, sie aber in Amerika noch nicht messen konnte. Und wir haben dann eine Zusammenarbeit, die über mehrere Jahre gelaufen ist, gemacht, in der wir dann zu einem beugenden Kristall gekommen sind, von dem wir wirklich die erste Struktur eines Adrenergen-Stresshormonrezeptors bestimmen konnten. Das war eine sehr fruchtbare, aber auch sehr aufregende und erfüllende Zusammenarbeit.
Was war das Aufregende daran?
Well, wenn Sie jahrzehntelang versuchen, eine Struktur eines solchen Rezeptors zu erhalten und Sie stehen dann vor dem Bildschirm und Sie sehen das erste Mal so ein Beugungsbild, dann ist es wirklich so, dass alle, die in diesem Raum sind, wenn das erste Mal passiert, wirklich aufhüpfen und realisieren, dass jetzt ein Durchbruch erreicht ist. So, das sind wirklich Eureka-Momente der Forschung, die wir da hatten.
Dieser Heureka-Moment, der wurde jetzt für Brian Kobilka mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Man hätte sich durchaus auch Sie auf diesem Ticket vorstellen können.
Ich glaube, was wichtig ist, warum er den Nobelpreis bekommen hat, ist, dass er nach diesen ersten Strukturen noch eine weitere Struktur gelöst hat. Und zwar, wo der Rezeptor an das G-Protein gebunden ist. Und damit wird klarer, wie der Rezeptor nun das zelluläre Signal auslösen kann. Und das ist wirklich eine einmalige Leistung, die er damit erbracht hat und die verdient auch wirklich den Nobelpreis.
Freuen Sie sich darüber, dass dieser Preis für die G-Protein gekoppelten Rezeptoren, was ja auch Ihre Expertise und Ihr Forschungsgebiet ist, ausgezeichnet wurde?
Ich arbeite seit 25 Jahren an G-Protein gekoppelten Rezeptoren und ich habe das als sehr wichtiges Forschungsgebiet gesehen. Und es ist sehr oft auch schwierig, Forschungsmittel zu bekommen. Es ist nicht immer einfach, die Forschungsmittelgeber zu überzeugen, dass das ein wichtiges Thema ist. Ich hoffe, dass das Gebiet jetzt auch weiter wachsen kann und damit auch in Zukunft für medizinische Anwendungen mehr Grundlagen geschaffen werden können in diesem Bereich der G-Protein gekoppelten Rezeptoren.
Herzlichen Dank Ihnen, Gebhard Schertler, für diese Einschätzungen. Gebhard Schertler ist Leiter des Bereichs Biologie und Chemie am Paul-Scherrer-Institut in Villingen. Und das war's von den naturwissenschaftlichen Nobelpreisen, Ausgabe 2012. Andere Wissenschaft und mehr von uns gibt's wieder nächsten Samstag nach den Mittagsnachrichten um 12.30 Uhr oder am Sonntagabend um 19.30 Uhr hier auf DRS2. Jederzeit finden Sie alle Beiträge im Netz und als Podcast unter wissenschaft.drs.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung Odette Frey, am Mikrofon Christian Heuss.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.